Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast. Heute blicken wir auf das Wissenschaftsjahr 2025 zurück.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Zum Ende des Jahres blicken wir auf die Forschungsthemen der vergangenen 12 Monate. Welches sind die aktuellen Wissenschaftstrends? Welche großen Themen wurden gesetzt? Und welche Technologien schaffen vielleicht sogar den Sprung aus der Forschung in den Markt? Darüber unterhalte ich mich heute mit Professor Peter Seeberger. Als Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft weiß er, welche Aspekte in der Wissenschaft derzeit besonders angesagt sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Seeberger. Schön, dass Sie da sind.
Ja, freut mich, Herr Schröder. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. In diesem Podcast wollte ich mit Ihnen vor allem einen Blick auf die deutsche Forschungslandschaft werfen. Vorab aber die Frage, so ganz persönlich, gab es im vergangenen Jahr nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine Erfindung oder wissenschaftliche Entdeckung, von der Sie sagen, wow, das ist mal ein Knaller oder das hat mich besonders begeistert?
Ja, ich bin natürlich etwas voreingenommen als Chemiker, Biochemiker von Haus aus. Ist mir natürlich die Chemie sehr nahe, ist mir Medizin sehr nahe. Und es gibt nicht eine, es gibt natürlich eine ganze Reihe von tollen Sachen, die in der Literatur aufpoppen. Und dann gibt es halt die Dinge, die auch in den Markt reinkommen. Es ist so eine Vielzahl, dass das sehr schwer zu sagen ist. Was mich als Chemiker besonders gefreut hat, ist, dass dieses Jahr der Nobelpreis für Chemie an Molekülchemie gegangen ist, die es geschafft haben, diese Metallorganic Frameworks zu machen. Das sind Netze, wenn Sie so wollen, die aus metallischen Bestandteilen bestehen, organischen Bestandteilen, die es vernetzen. Die gibt es jetzt seit circa 35 Jahren. Und das sind halt Materialien, die so unheimlich viel Potenzial beinhalten, denn damit können Sie möglicherweise CO2 aus der Luft nehmen, Sie können Wasser aus der Wüstenluft absondern, Sie können Wasserstoff speichern. Das sind lauter Dinge, die in der Grundlage erforscht wurden vor über 30 Jahren und jetzt dann auch langsam Früchte in Anwendung tragen. Das ist jetzt nicht die Entwicklung von einem Jahr, aber das zeigt halt, dass aus Grundlagenforschung Ende des Tages Technologien für allgemeinen Gebrauch herauskommen.
Metal Organic Frameworks, die MOFs oder MOF heißen sie, glaube ich, auch.
Ne? Genau, die MOFs.
Ja. Genau, über die Jahre habe ich davon immer mal wieder was gehört und Sie sagen gerade, jetzt sind die so reif in die Anwendung zu gehen. Ja, also eine ganze Palette. Sie haben es eben schon nett angekündigt. Genau, Sie sind natürlich Chemiker und Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Sie sagten gerade Chemie, Biochemie, das sind so Ihre Schwerpunkte. Hüpfen wir da doch mal konkret rein, in den Bereich, den Sie enger überblicken. Was ist denn da noch außer MOF?
Ich denke, es geht um große Themen, die momentan angegangen werden, und zwar in allen Feldern. Und was sich durchzieht, durch alle Wissenschaftsfelder, ist zum einen der Einsatz neuer Technologien wie künstliche Intelligenz. Da können wir in allen Feldern drüber sprechen, auch in der Chemie, auch in der Biologie, aber auch der Gedanke, dass wir nachhaltiger werden müssen. Klimawandel ist eine Realität. So wie es momentan läuft, kann es nicht weitergehen. Das heißt auch für die Chemie, dass wir uns überlegen müssen, wie wollen wir in Zukunft Chemie machen. Können wir natürlich sagen, okay, brauchen wir keine Chemie. Auch schwierig, 97% aller Produkte, die wir konsumieren, sind entweder chemisch hergestellt oder chemisch behandelt. Das heißt, wenn es ohne Chemie nicht geben muss, überlegen, wie machen wir Chemie in Zukunft anders. Und da ist der Gedanke hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Und das hat natürlich dann ganz weitreichende Auswirkungen. Denn das heißt, wir müssen uns Gedanken machen über neue Ausgangsmaterialien, weg von Öl und Gas. Wir müssen uns Gedanken machen über neue Prozesse. Nicht mehr so energieintensiv ist momentan. Da passiert das ja ein Riesenproblem für die Chemieindustrie. Extrem energieintensiv. Da ist die Frage, kann man da mehr mit Elektrochemie machen, kann man da als Energieträger Wasserstoff nutzen. Und am Schluss des Tages die Frage auch, ja, müssen denn die Produkte, die wir konsumieren, so aussehen, wie sie heute aussehen, was das Material angeht? Können wir anstelle von Plastik, von Polymeren, können wir da rezyklierbare Moleküle einsetzen, vielleicht auch biobasierte Moleküle? Und das sind so die großen Trends momentan oder einer der großen Trends in der Chemie, der dann wirklich alle Aspekte in der Forschung auch anstößt. Denn wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man Kreislauf machen möchte, muss man sich Gedanken machen, okay, wie sieht es mit Chemie im Bereich der Energie aus? Chemische Energiekonversion, da sprechen wir von Wasserstoff, da sprechen wir von Batterien, die noch besser werden müssen. Dann geht es weiter mit KI zur Digitalisierung, das heißt Verwendung großer Datenmengen, um idealerweise chemische Reaktionen vorhersehen zu können, um Reaktivitäten vorhersehen zu können. Und das Gleiche ist dann auch bei den Materialwissenschaften. Denn heute ist es halt so, dass wir das Material herstellen müssen, bevor wir es testen können, um seine Eigenschaften zu erfahren. Und das ist dann so ein Trial-and-Error-Kreislauf, der extrem zeitaufwendig, auch kostenaufwendig ist. Und es wäre natürlich toll, wenn wir mit Hilfe großer Datenmengen und künstlicher Intelligenz diese Materialeigenschaften vorhersagen könnten. Und das ist eben auch einer der großen Trends in den Materialwissenschaften, den wir jetzt in den letzten 12 Monaten gesehen haben.
Naja, also die KI, um schneller zu dem Material zu kommen, ohne dieses lange Trial-and-Error-Verfahren. Ist interessant, also wenn wir, Sie haben jetzt ja nur, oder wir haben jetzt ja nur in die Chemie reingepiekt, an wie viele Schrauben da gedreht wird. Ja, Sie sagen, also Energie, ich weiß, wo Chemie hat viele Dampfprozesse, Erdgas wird verwendet für heiße Prozesse, also wo kommt die Energie her? Dann umweltfreundliche oder rezyklierbare oder Kreislaufwirtschaftsmoleküle. Dann kommt ja wahrscheinlich auch noch das Kohlendioxid als Grundstoff hinzu, aus dem man dann Dinge eventuell herstellt. Ne?
Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Und da muss man uns auch ehrlich machen. Am Ende des Tages muss CO2 unser Ausgangsstoff werden. Denn wenn wir uns überlegen, dass wir sagen, wir gehen jetzt weg von Öl und Gas, dann brauchen wir am Ende des Tages für die Materialien, die wir einsetzen, den Kohlenstoff. Ja. Wenn der nicht mehr aus den fossilen Rohstoffen kommen kann und soll, und das macht ja auch Sinn, dann ist die Frage, wo kann er sonst herkommen? Dann kann man natürlich sagen, okay, wir machen das Ganze biobasiert. Ja, dann haben wir natürlich das Problem, interferiert das irgendwann mit den Kreisläufen, die wir brauchen, um die Menschen zu ernähren. Und wenn man sich ehrlich macht, muss man sagen, wir können momentan biologisch nicht genügend Kohlenstoff herstellen, um damit den Bedarf im Bereich der Chemie und Materialwissenschaften und Anwendung zu decken. Und dafür muss man irgendwann mal CO2 einsetzen. Das Dumme ist nur, wir wissen momentan nicht, wie wir das machen sollen. Mhm. Und das ist eine der wirklich großen Herausforderungen, nicht fürs nächste Jahr jetzt, aber für die nächste Generation. Das müssen wir hinkriegen, das werden wir auch hinkriegen, da bin ich mir völlig sicher. Wir sind schlau genug, wir haben die Leute, die das irgendwann mal rausfinden können, aber das ist eine der wirklich großen Herausforderungen der Zukunft, CO2 nutzbar zu machen.
Kommen wir wieder zu den Metal Organic Frameworks von gerade eben.
Genau.
Was Sie sagten. Als Journalist habe ich immer mal wieder mit so Projekten zu tun, Großprojekten, die versuchen, CO2 als Molekül eben irgendwie zu nutzen und dann was draus aufzubauen. Passiert da viel? Also ich habe so den Eindruck, es sind nicht mehr nur so singuläre Dinge, sondern es kommt langsam. Es gibt, wie gesagt, große Verbundprojekte, die dann verschiedenen Ecken zuppeln. Ist das so oder ist es wirklich noch ein langer Weg und sehr schwierig?
Nee, es ist ein langer Weg, aber es geht nicht nur los, sondern es passiert sehr viel.
Okay.
Man kann es ja in verschiedenen Möglichkeiten anschauen. Wir können uns anschauen, was wird momentan publiziert. Da passiert auch schon einiges. Mhm. Oftmals noch stark in der Grundlage, völlig klar. Aber es ist eigentlich besser anzusehen, was passiert bei Forschungsförderung. Und wenn man da reinschaut, was momentan die DFG fördert, Deutsche Forschungsgemeinschaft, was an den Außenuniversitären passiert, Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer, dann sehen wir, dass es eben mehr und mehr Projekte gibt, die sich genau um diese Dinge kümmern. Und das sind eben verschiedene Aspekte. Das ist der Aspekt der Katalyse, das ist die Möglichkeit eben dann auch CO2 umzusetzen. Das sind wichtige Themen. Meine Katalyse ist seit Jahrzehnten Thema, ein wichtiges Thema. Aber das ist was, was auch fördertechnisch momentan stark im Fokus steht. Es gibt verschiedene Förderprogramme. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist ja alles bottom-up getrieben bei der DFG. Das heißt, die Leute stellen Anträge, sagen, ich habe da eine Idee, könnt ihr mir bitte Geld dafür geben? Und dann sieht man anhand dieser Anträge eben schon, wo geht die Reise hin, über was denken Leute nach, was wollen auch gefördert. Man darf immer nur nicht erwarten, dass jetzt innerhalb der nächsten 2-3 Jahre hier, wenn so wäre, wäre es toll, riesige Durchbrüche kommen.
Ja.
Diese Art von Umwälzungen, die dauern halt schon sehr lange. Aber was mich hoffnungsvoll stimmt, man sieht jetzt vermehrt Interesse an diesen Gebieten. Leute kümmern sich drum, Forscherinnen und Forscher. Und das spricht auch dafür, dass wir mittelfristig da auch sehr schöne Entwicklungen sehen werden.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG ist in Deutschland die wichtigste Institution, die wissenschaftliche Projekte fördert. Um also eine Vorstellung davon zu bekommen, wie groß das alles ist, was Sie fördern. Wie viele Projekte ungefähr fördert denn die DFG jedes Jahr?
Ich kann sagen, das Fördervolumen ist ungefähr 4 Milliarden. Muss natürlich sagen, das unterscheidet sich sehr stark. Es gibt strukturierte Projekte, wo eben dann 15, 20 Professorinnen und Professoren gemeinsam an dem Thema arbeiten. Da fließt da sehr viel Geld rein. Dann gibt es Einzelanträge, wo einzelne Professorinnen und Professoren oder auch Mitarbeiter Anträge stellen können. Da geht es dann zum Teil halt mal pro Jahr vielleicht um 100.000 Euro. Ja. Also sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich denke, und das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt für 2025. Wir können in Deutschland extrem stolz drauf sein, auf das, was wir in der Forschungsförderung tun. Nicht, weil ich hier Vizepräsident der DFG bin. Nee, als Steuerzahler müssen wir sagen, wir leisten uns diese Förderung der Forschung und DFG fördert eben hauptsächlich an den Hochschulen in Deutschland die Forschung. Wir leisten uns das. Und dadurch wird tolle Möglichkeit gegeben, um zu forschen, aber Leute auszubilden. Und das ist das, was dann langfristig, mittelfristig bei uns in der Wirtschaft ankommen muss. Und was mir persönlich Sorge macht, und wenn wir vielleicht über Flops von 2025 sprechen wollen, dann ist das die Forschungsförderung in den USA. Die USA war eben über Jahrzehnte führend, hat auch extrem viel Geld in alle Bereiche der Forschung reingepumpt, von der Medizin zur Physik. Und was wir da sehen, ist, dass das momentan in Gefahr ist. Durch den Government Shutdown gab es dann wirklich Ausfälle. Und momentan muss sich die wissenschaftliche Gemeinschaft weltweit überlegen, wie wollen wir das kompensieren? Es ist völlig klar, dass das andere machen werden. Ich denke da an China, die in diesem Bereich extrem investieren, in allen Bereichen der Forschung. Deutschland ist hier auch noch sehr gut dabei. Und ich glaube, das Wichtige in Deutschland ist, wir müssen das weitermachen. Aber wir müssen besser werden am Ende des Tages, die Früchte unserer Arbeit, das, was erforscht wurde, dann umzusetzen in Technologien, in Produkte, die dann in Deutschland hergestellt werden und die auch wieder bei uns Arbeitsplätze schaffen.
Ja, da würde ich gleich auch nochmal genauer reinschauen. Wie stehen wir denn international da? Also die USA, die Regierung hat jetzt die Daumenschrauben angelegt, was die Forschung angeht. Das ist natürlich ein Spezialfall, aber ansonsten, wie steht denn Deutschland da im Jahr 2025 forschungsförderungsmäßig?
Ich weiß, wir stellen mal ganz gern alles negativ da in Deutschland, aber muss mal sagen, förderungsmäßig stehen wir sehr gut da eigentlich. Wenn wir uns Europa anschauen, dann ist, sagen wir, gut, Schweiz auch hervorragend, Österreich noch sehr gut, aber außerhalb der deutschsprachigen Region wird es dann sehr schnell sehr, sehr schwierig. Die Europäische Gemeinschaft gibt noch Geld rein, auch in internationale Projekte, auch sehr gut, aber eigentlich prozentual viel zu wenig in das, was passieren muss. Also Deutschland steht sehr, sehr gut da. Wir sehen es auch deshalb, dass eben eine immer größere Zahl von jungen Leuten nach Deutschland kommen, um hier ihre akademischen Karrieren zu beginnen. Und die tun es vielleicht nicht nur, weil es so leicht ist, unsere Sprache zu lernen und weil es hier so schön ist und weil wir unbedingt leben möchten. Nein, die tun es auch deshalb, weil eben hier sehr, sehr gute Rahmenbedingungen bestehen, um hier ihre Forschung zu machen. Und das ist für Deutschland natürlich ein Riesenvorteil, wenn die Leute erstmal herkommen, die Besten und Schlauesten idealerweise, und hier Forschung betreiben, dann ist auch die Hoffnung da, dass da eben hier Durchbrüche geschafft werden, die auch hier umgesetzt werden können.
Ganz kurz, was macht Deutschland da aus für Menschen aus dem Ausland?
Was wir machen, ich denke, ist eben eine tolle Rahmenbedingung, Riesenchancen, auch gute Forschungsförderung. Wenn wir uns die Förderraten anschauen, also ich schreibe einen Antrag, das kostet mich zwischen Wochen und Monaten, so einen Antrag zu schreiben, je nachdem, wie gut das kann. Da reiche ich den ein, da wird er begutachtet von Kolleginnen und Kollegen, Peer Review. Und dann gibt es eine Förderentscheidung. Und in Deutschland bei der DFG ist ein Einzelantrag irgendwo in dem Bereich zwischen 25% und 30%. Das heißt, ich habe eine Chance von einem Viertel, dass das Geld zu mir kommt am Ende des Tages, wenn meine Ideen gut waren. In USA war das früher, als ich da noch war, vor 25 Jahren, da war das im Bereich von 10, vielleicht 15%. Oh, ja. Und heute sind es in den USA zum Teil bei 4-5%. Das heißt, es ist ähnlich schon fast im Lotteriespiel. Sie ziehen Tickets, aber sie können einfach das Geld nicht bekommen. Ja. Und das macht die Planung sehr schwierig und selbst die besten Ideen werden nicht mehr gefördert. Und das ist natürlich für die Volkswirtschaft ein Riesenproblem. Ja. Und ich denke, wenn man das über Jahre macht, dann das hält man mal zeitlang aus, aber über Jahre geht das nicht. Und ich denke, Deutschland tut gut daran, eben weiter dafür zu sorgen, dass es hier eine gute Forschungsförderung gibt. Das tun wir auch.
Ja. Ja, nochmal zu den Tops und Flops 2025 zurück mit dem Hinweis darauf, 12 Monate sind schnell rum und Entwicklungen brauchen länger. Dennoch, ein Spezialgebiet von Ihnen ist ja die Biochemie auch. Sie haben sich in den vergangenen Jahren viel mit Impfstoffen befasst. Wie ist es da einfach mal reingesprungen? Ich nenne das jetzt mal Biochemie, Pharma, Wirkstoffe vielleicht.
Also ich denke, in dem Bereich passiert extrem viel momentan auch, wie in vielen anderen Bereichen. Was wir sehen hier ist, im Bereich der personalisierten Medizin passiert sehr viel. Wenn Sie sich überlegen, dass Sie heute Krebsmedikamente machen können, indem Sie Zellen aus den Menschen isolieren, diese dann behandeln und dann dem Patienten wieder geben können, so in CAR-T-Cells. Auch nicht komplett neu, aber momentan extrem stark im Kommen. Da haben sie möglich personalisierte Krebstherapien mit viel, viel weniger Nebenwirkungen. Und da kommen jetzt die ersten Produkte auf den Markt. Und ich denke, da werden wir noch massiven Ausbau sehen. Insgesamt ist es bei den Immunotherapien, also Therapien, die das Immunsystem des Menschen verändern, da haben wir sehr, sehr große Möglichkeiten. Denn das eine ist, wir können das Immunsystem des Menschen nutzen, um gegen Krebszellen vorzugehen, weil der Krebs ist ja in der Lage, eben unser eigenes System zu umgehen. Das sind unsere eigenen Zellen und das andere sind Autoimmunerkrankungen. Multiple Sklerose ist da ein gängiges Beispiel in dem Bereich, aber auch viele der Erkrankungen, die dann auch zur Demenz führen können. Also in vielen Bereichen gibt es da Ansätze. Und bei den Autoimmunerkrankungen da, wenn man das Immunsystem dahingehend modulieren kann, dass es eben nicht sich selbst angreift. Und das ist die Idee, also Autoimmunkrankheit selbst Angriff durch das Immunsystem, das zu modulieren. Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Ansätzen, die auch in den letzten Jahren publiziert wurden. Und ich denke, das wird mittellangfristig da auch zur Linderung führen. Das andere, was wir sehen, ist im Bereich der Herstellung von Geweben, also die Überlegung, menschliche Gewebe zu ersetzen.
Wofür ist das gut?
Ja, Sie könnten sich überlegen, dass Sie dann eben keine Transplantate mehr bräuchten, sondern dass sich das Gewebe, nehmen wir es einfach, vielleicht Haut, ja, das wird ja momentan vom anderen Körperteil transplantiert. Wenn Sie Haut jetzt einfach mit Ergänzglas herstellen können und diese dann transplantieren können, dann wäre es ein Anfang, das geht dann weiter, sage ich mal, eine Leber zum Beispiel. Daran wird gearbeitet heutzutage, diese herzustellen, diese 3D zu drucken, also so eine Bioprinting, also biologische Organe herzustellen durch Drucken. Das sind natürlich extrem spannende Sachen, die dann in der regenerativen Medizin eingesetzt werden können. Was mir hier Sorge bereitet, und das ist weniger eine Frage der Forschung, aber Frage des, ja, es wird eine Frage der Forschung werden. Das ist das Problem der Antibiotikaresistenzen. Denn wir machen extrem viele Fortschritte, wie ich gerade gesagt habe, in vielen Bereichen. Aber gleichzeitig stehen wir auch vor dem Problem, dass wir möglicherweise sehr bald sehr große Rückschritte machen werden. Denn wenn es so weitergeht, sind wir 2050 möglicherweise in einer Situation, die der Anfang des 20. Jahrhunderts ähnelt, wo wir keine Antibiotika hatten.
Bevor das Penicillin kam.
Genau. Und ich meine, da gibt es Szenarien, an die mag man gar nicht denken, dass, von denen man glauben könnte, dass möglicherweise mehr als die Hälfte der Leute, die in jedem Jahr sterben, dann nicht wie heute vielleicht aus wegen Krebs oder anderen Dingen sterben, sondern eben wegen resistenter Keime. Ich denke, da müssen wir jetzt mal überlegen, da müssen wir reingehen, was dagegen tun. Das ist vielleicht anfänglich wirtschaftlich nicht ganz so interessant, aber es wird dann in 20 Jahren vielleicht einfach überlebenswichtig. Und von daher muss dieser Bereich bearbeitet werden. Das wird auch ganz stark bearbeitet. Auch in Deutschland gibt es da sehr viel. Das Dumme ist eben nur, wir sind im dauernden Kampf gegen die Mikroben. Was in Deutschland halt passiert, ist jetzt nicht nur Bakterien. Es gibt inzwischen auch Pilze, Pilzinfektionen. Und für Menschen, die ja lange in Krankenhäusern sein müssen, weil sie intubiert sind und andere Dinge, da sind halt diese Krankenhauskeime ein Problem. Nicht nur in Deutschland übrigens, ja. Aber ich denke, das haben wir erkannt. Man versucht da was zu machen, aber das ist sicherlich eine Herausforderung in der Medizin, der wir uns stellen müssen. Und Impfstoffe wären natürlich eine tolle Möglichkeit. Da passiert auch relativ viel. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, oh, Impfstoffe, Corona, alles sehr, sehr schwierig. Aber wir müssen immer überlegen, was ist das Risiko gegenüber dem Nutzen. Hm. Und dann, wenn das Risiko-Nutzen-Verhältnis gut ist, ich denke, dann muss man unbedingt in diesen Fällen überlegen, sich impfen zu lassen. Denn am Ende des Tages dann eben durch Krankenhauskeime oder Dinge zu sterben, das ist einfach völlig unnötig, falls es dafür schon Impfstoffe gibt. Es gibt momentan nicht so viele Impfstoffe, aber die es gibt, sind am Ende des Tages wirklich lebensrettend für sehr, sehr viele Leute. Und deswegen kann man es auch nur empfehlen, dass man eben auch hier weiterarbeitet.
Dumme Frage des Impfen, das verbinde ich natürlich mit so Dingen wie Grippe oder Polio und so weiter und so fort, aber nicht unbedingt mit Erregern, also Mikroben. Aber das gehört zusammen, ja?
Ja, es gibt verschiedenste Impfstoffe gegen Bakterien.
Ja, doch, ja.
Hm. Ich selber arbeite an Zucker und denke, oh Gott, Zucker hat mal Kaffee zu tun, nicht zu meinem Impfstoff. Ja, ja. Ist aber so, dass eben die meisten Erreger, wie auch Bakterien, von einer Schicht von Zuckern, langkettigen Zuckern umgeben sind. Die sind sehr spezifisch und es gibt gegen Streptococcus pneumoniae, also Lungenentzündung, gibt es inzwischen Impfstoffe. Also im letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren sind da neue Impfstoffe rausgekommen, die eben noch besser schützen. Und man muss halt sagen, dass bei der alternden Bevölkerung eine sehr große Zahl von Leuten an Lungenentzündungen stirbt. Und man kann diese heute in vielen Fällen verhindern mit diesen auf Zuckern basierenden Impfstoffen. Und diese Zuckerimpfstoffe sind eben auch ungefährlich. Es kann immer mal Nebenwirkungen geben, aber es sind wirklich im sehr, sehr geringen Maße. Und diese Impfstoffe haben sehr viel gebracht.
Und es ist tatsächlich eine Impfung, die längerfristig anhält. Das heißt, ich habe dann im Zweifelsfall eine Impfung und werde nicht durch Krankenhauskeime infiziert. Ne?
Genau, das haben wir schon in den 1930er Jahren herausgefunden. Das Dumme bei diesen rein aus Zucker bestehenden Impfstoffen ist, dass die in den kleinen Kindern bis zum Alter von ca. 2-3 Jahren und bei den älteren Menschen, vor allem über 65, wo das Immunsystem nachlässt, nicht gut wirken. Und es sind genau diese beiden Gruppen, die am meisten betroffen sind. Da hat man sich eben überlegt, sogenannte Konjugatimpfstoffe zu machen. Das heißt, man nimmt den Zucker, baut ihn an ein Trägereiweiß dran und dieses Konjugat führt dann zu einem guten Immunschutz. Und diese Impfstoffe sind extrem erfolgreich über die letzten 20 Jahre hinweg.
Hm. Sie sagten eben noch ein anderes Stichwort, personalisierte Krebstherapie. Da schreibe ich auch schon seit vielen Jahren immer mal drüber über dieses Thema. Man hat das Gefühl, wenn leider Freunde oder Bekannte dann doch eine Therapie machen, dann sind es doch immer noch die Standardtherapien. Also weiß nicht, wie viele Therapeutika es gibt, aber eine Handvoll oder keine Ahnung. Und dann ist es doch gar nicht so personalisiert. Wie stehen wir denn tatsächlich da in der Anwendung im Jahr 2025? Kommt das jetzt oder ist das schon da oder wie ist das? Sie hatten das ja schon so ein bisschen beschrieben.
Ja, also das ist entwicklungsmäßig inzwischen sehr weit fortgeschritten. Die Produkte gibt es jetzt auch auf dem Markt. Nicht für alle Krebs. Also ich bin kein Onkologe, ich dachte. aber die Idee ist eben, eigene Zellen umzuprogrammieren, um damit dann gegen den Krebs vorzugehen. Das war lange Forschungsprojekte gewesen, die jetzt auf den Markt kommen. Mhm. Problem dabei ist, oder Herausforderung, diese Therapien sind sehr, sehr teuer. Wir reden da locker mal über 100.000 plus pro Person. Mhm. Gut, kann sich da ausrechnen, wahrscheinlich wird jeder was dafür tun, sich behandeln zu lassen. Mhm. Ist auch gut und wichtig. Aber ich denke, das ist die Zukunft der Krebstherapie. Muss man natürlich immer klar machen, von dem Moment, wo ein Molekül gefunden wird, von dem man glaubt, dass das zur Behandlung von Krebs eingesetzt werden könnte, bis zum Zeitpunkt, wo es als Therapie zugelassen wird, vergehen im Durchschnitt 15 Jahre. Ja. Das heißt, die Sachen, die heute jetzt auf den Markt kommen und diese CAR-T-Cells, die kommen jetzt auf den Markt, das sind Dinge, die wurden vor 15, 20 Jahren erforscht. Und deswegen ist es immer sehr schwierig, jetzt darüber zu sprechen, weil die Sachen, die wir heute ernten, die wurden eben vor, wie gesagt, wahrscheinlich 2 Jahrzehnten erforscht.
Aber was das angeht, wir ernten jetzt, ne? Also wie Sie sagen, ne? Es ist da, es ist an der Schwelle in den Markt. Ne?
Und das ist auch das Problem, glaube ich, insgesamt, wenn wir uns über Forschung Gedanken machen, denn wir können ja sagen, oder die USA kann sagen, naja, wir möchten jetzt die Forschung nicht mehr unterstützen, das kostet ja nur Geld.
Ja.
Und das ist ja auch richtig am Anfang. Nur, was auch von Studien bekannt ist, dass jeder in die Forschung eingesetzte Euro am Schluss mit 7-facher Verzinsung zurückkommt. Denn diese neuen Produkte geben Arbeitsplätze und dadurch kommen wieder Steuereinnahmen rein. Und die Frage ist halt, wie lange ist dieser Kreislauf? Dauert es 15, 20 Jahre, bis das Geld zurück oder ist es nächstes Jahr?
Ja.
Und typischerweise ist es halt nicht innerhalb einer Legislaturperiode. Und deswegen ist oftmals so, dass Leute denken, naja, an der Wissenschaft kann man ja sparen. Das kann man auch. Das ist keine große Lobbygruppe erstmal dahinter, die dann irgendwie Demonstrationen aufruft, typischerweise. Aber das Problem ist, die Auswirkungen dessen, was man versäumt hat, kommen dann eben nach 1-2 Jahrzehnten zum Vorschein. Und das ist das Problematische.
Ja, ich erinnere mich, ich war mal am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart, Kollegen von ihm. Und da hieß es dann, ja, Galliumarsenid machen wir seit Anfang der 70er. Damals wusste keiner, wofür, heute ist in jedem Handy so ungefähr. Man braucht dann ein bisschen Ausdauer.
Das ist der große Vorteil für bei Max Planck. Also ich war lange in den USA gewesen, Professor am MIT, an der ETH Zürich nachher. Und Max Planck Gesellschaft, die deutsche Steuerzahler auch leisten. Kann man auch sagen, mein Gott, Grundlagenforschung, was bringt uns das? Aber wenn wir schauen, was hier grundlegend erforscht wurde und was da am Schluss zu Produkten wurde, dann ist das unfassbar. Und ich denke, das Problem ist oftmals, dass wir als Grundlagenforscherinnen und Forscher vielleicht keinen so guten Job machen, den Leuten zu erklären, was am Ende des Tages wirklich rauskommt. Weil an dem, was heute geforscht wird, es ist oftmals, scheint abstrus zu sein oder keiner weiß, wofür es gut ist. Aber ich meine, die Entdeckung der Kollegin Emmanuelle Champretier, die das CRISPR-Cas-Verfahren entdeckt hat, das war am Anfang.
Die Genschere, ne? Mit dem
die Genschere, genau. Also rein neugiergetriebene Wissenschaft. Und man sagt, was braucht man sowas? Ja, keiner wusste, was braucht. Aber wenn man es dann hat, dann haben wir Ideen gehabt, das einzusetzen. Und ich denke, genau diese Art von Forschung ist halt auch sehr schwer vorherzusehen, was am Ende des Tages dann in ein Produkt führt.
Jetzt sind wir doch wieder so ein bisschen am Tal des Todes. Wird eine Entwicklung gestartet, die kommerziell durch oder nicht? Lass uns gerade nochmal dabei bleiben. Ich wollte dann auch noch so ein bisschen auf die Ingenieurswissenschaften raus. Aber erst nochmal, weil wir hier nochmal sind. Ja, wie ist es denn im Jahr 2025? Stimmt der Eindruck, dass die Deutschen zwar gut in der Grundlagenforschung sind, aber am letzten Ende, wenn es darauf ankommt, das zu kommerzialisieren, dann doch nicht? Oder wie ist es?
Ich glaube, das kann man so generell sowieso überhaupt nie sagen.
Ja.
Es ist sicherlich in manchen Teilen der USA anders. Wie gesagt, wer am MIT war, der hat es gesehen, da läuft es sehr gut. Aber das MIT ist halt nicht ganz Amerika. Wir dürfen nie generalisieren. Es gibt auch in Deutschland eine ganze Reihe von Institutionen, das wirklich sehr, sehr gut macht. Ich nehme jetzt mal TU München, die es sehr, sehr richtig macht, aber es gibt auch ganz viele andere. Ich möchte es keinen rausnehmen. Mhm. Ich denke, Deutschland als Land insgesamt versucht hier auch staatlich sehr viele Mittel reinzubekommen. Aber ein Problem, das wir haben in Deutschland, das ist das Fehlen von Risikokapital, Venture Capital.
Ja.
Risikokapital wird halt immer dann nötig, wenn Sie etwas, was Sie im Labor erforscht haben, das dann in eine Spin-out-Firma reingeht, in eine kleine Firma, die am Anfang vielleicht noch ein bisschen mit Geld aus vom Staat oder auch Einzelpersonen getragen werden kann. Irgendwann brauchen Sie das Risikokapital. Und da sehen Sie den Unterschied. im Bereich der Energieerzeugung durch Fusionsreaktoren. Gab es dieses Jahr in Deutschland, in den letzten 12 Monaten, jetzt ganz wichtig, eine Ausgründung aus der Max-Planck-Gesellschaft. Die hat 200 Millionen an Risikokapital eingeworben.
Oh ja, das klingt jetzt erstmal viel.
Ja, wollte ich gerade sagen, boah, Wahnsinn, toll. Ne? Freut uns total, haben wir auch gefreut, dass es gehört habt. Dann die Supermensch, die Kollegen, super gut, ja, ganz wichtig. Und dann hören wir, dass in den USA für ein ähnliches Unternehmen eben mehrere Milliarden an Risikokapital eingeworben wurden.
Ganz kurze Frage, irgendwann Fusion, das ist für mich ein Reaktor, ja. Also irgendwie braucht man, denke ich mal, einen Reaktor, den muss man erstmal bauen oder was haben
genau,
die vor?
Ganz genau. Also wie gesagt, ich bin jetzt wirklich kein Spezialist, aber die Kollegen in Garching und in Greifswald, das sind halt wirklich weltweit führende Forscher im Bereich der Fusion bei Max Planck, die auch Teil von dem ITER-Projekt sind, das europaweit diese Fusionsreaktoren vorantreibt.
Ja.
Und da haben wir immer gesagt, na gut, Fusionsreaktoren, die gibt es dann immer 50 Jahre weg. Ne? Aber jetzt ist wirklich, soweit man sagen kann, Deutschland hat sich auf die Fahne geschrieben, 2035 einen funktionierenden Fusionsreaktor zu haben. Und nicht nur Deutschland, auch andere. Und man geht jetzt davon aus, dass das wirklich auch erreicht werden kann. Und damit jetzt in 12 Monate viel geschafft, ja.
Ja, das wird dann ein Pilotreaktor wahrscheinlich. Ne?
Das sind Pilotreaktoren, aber das wird dann eben von diesen auch von Privatfirmen jetzt vorangetrieben, die sich eben ganz stark fokussieren, um ein solches Modell umzusetzen. Das passiert in den USA, das passiert in Deutschland, das passiert aber auch in China. Und China hat jetzt gerade einen Rekord aufgestellt in einem ihrer großen Projekte, in dem EAST-Reaktor. Aber da haben wir sehr viel Fortschritte gemacht. Und was ich eben sagen wollte, da kommt es jetzt auch dazu, dass da privates Kapital reinkommt in großen Mengen. Und insgesamt ist das eine systemische Herausforderung in Deutschland, denn in den USA ist eben extrem viel Geld in den Rentenfonds. Die Leute zahlen ja privat in ihre Rente ein. Aha. Das heißt, diese privaten Rentenkassen haben sehr große Mengen Geldes und das können sie eben nicht nur in Anleihen und Aktien einsetzen, sondern die gehen eben damit auch ins Risikokapital. Da haben sie große Mengen Risikokapital da. Und in Deutschland, wie ein anderes Rentensystem, ist es eben nicht so. Und deswegen wird es auch nicht ganz einfach sein, das zu ändern. Wohlgleich, man sagen muss, es gibt in Deutschland ja auch sehr viel wohlhabende Leute und die haben verstanden, dass man damit auch gut Geld verdienen kann, auch mit Risikokapital. Und deswegen gibt es eben auch vermehrt Investitionen in diesen Bereichen. Und das ist extrem wichtig und nötig. Da ist vielleicht die erste Reaktion zu sagen, ja, mein Gott, diese Leute werden noch reicher dadurch. Aber man muss einfach klar sagen, wir brauchen das Risikokapital, wir brauchen Unternehmertum. Ansonsten können wir in Deutschland nicht mithalten.
Na gut, zunächst muss man erstmal investieren, so kann man es ja auch sehen. Ne?
Genau, ganz genau.
Und ist da so ein bisschen Blick, ja, 2025 frischerer Wind? Das klingt jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen durch, oder?
Nee, ich glaube, er hat es verstanden, er hat es politisch verstanden. Wir haben es insgesamt verstanden. Da passiert auch viel, es wird aber nicht jetzt innerhalb von 12 Monaten sich ändern. Okay. Insgesamt sehen wir mehr Geld im Risikokapitalbereich nach Deutschland fließen. Was gleichzeitig wieder ein bisschen verstörend ist, ist die Tatsache, dass die USA politisch gesehen gewisse Bereiche eben weniger bespielt werden. Das ist auch eine Riesenchance für Deutschland. Wenn zum Beispiel in den USA gesagt, gut, Impfstoffe brauchen wir nicht, das ist alles gefährlich, da machen wir gar nichts mehr, dann ist die Chance für andere Länder da zu sagen, okay, da gehen wir jetzt rein. Und ich glaube, das ist auch das, was momentan halt sich im insgesamt wissenschaftlichen System abzeichnet. Wir sehen so eine gewisse Wachablösung, dass die USA, die halt über Jahrzehnte wirklich führend waren in allen Bereichen, es immer schwieriger haben, mit China mitzuhalten. China ist massiv aufsteigend. Europa und Deutschland vor allem stehen noch sehr gut da. Wir müssen einfach klar machen, wir sind eben einfach relativ klein als Land. Ja, das heißt, wir sind in der Spitze noch dabei und das ist klar. Aber der Kampf und der Wettbewerb mit den Kolleginnen und Kollegen aus Asien, der wird härter.
Jetzt ist, um ein bisschen in die Technik rüber zu diffundieren, Deutschland natürlich für seinen Mittelstand bekannt, den Maschinenbau und so weiter und so fort. Wie ist es da, gerade was die Zukunft angeht, mal Märkte angeht, Deutschland als kleines, aber dann auch hochentwickeltes Land? Ja, worauf sollte man da einen Blick werfen, rückblickend auf 25, aber auch die nächsten paar Jahre?
Ja, ich habe mir überlegt, was ist es nicht mein Spezialgebiet, aber was machen wir auch bei der DFG und wo geht da die Reise hin?
Ja.
Da ist natürlich nicht nur DFG, vor allem wenn wir mit Industriebeteiligung sprechen, dann müssen wir auch sagen, Gelder vom BMFTR, also Bundesministerium Forschung und Technologie und Raumfahrt, auch da gehen Gelder rein. Und wo wir halt stark sind in Deutschland, wie ich es gesagt habe, ist Maschinenbau. Und Maschinenbau am Ende des Tages natürlich auch mit Material zu tun. Und wenn wir uns da überlegen, wir brauchen neue Arten von Materialien, zum Beispiel im Flugzeugbau, im Autobau, auch im Maschinenbau. Okay. Und dann können wir uns überlegen, na gut, können wir zum Beispiel neue leichte Legierungen entwickeln. Und da sehen wir jetzt eine Integration von künstlicher Intelligenz, eben wie gesagt, versuchen, Materialeigenschaften vorauszusehen, 3D-Druck, auf Englisch Additive Manufacturing, um das dann insgesamt in neue Fertigungsprozesse zu bringen. Warum macht man das? Man sagt, na gut, okay, wir können damit vielleicht das Gewicht eines Flugzeugs, eines Autos reduzieren. Wir können damit möglicherweise auch traditionelle Prozesse der Herstellung umgehen. Also haben wir traditionell durch Schmelzprozesse gemacht. Das kann man auch anders machen. Aber es gibt auch praktische Herausforderungen. Zum Beispiel überlegen wir uns insgesamt und arbeiten dran, dass wir unsere komplette Wirtschaft in eine wasserstoffbasierte Wirtschaft umwandeln. Aha. Und eine solche wasserstoffbasierte Wirtschaft bedeutet ja auch, dass wir den Wasserstoff speichern müssen. Wenn wir den Wasserstoff speichern müssen, dann brauchen wir Speichermedien. Und dann ist die Frage, wie können wir das tun, aber was sich Gedanken machen müssen, wie müssen die Materialien aussehen, die diesen Wasserstoff speichert? Gibt es da Korrosionsmöglichkeiten? Wasserstoff kann ja auch diese Legierung angreifen und da macht man sich auch sehr viele Gedanken dazu. Und da gab es im letzten Jahr eben dann auch verschiedene Durchbrüche zu sagen, okay, wir können neue Arten von Legierungen machen, indem man andere Elemente zusetzt und können damit die Wasserstoffwirtschaft insgesamt befeuern. Das andere Thema, das jetzt auch in dem Podcast heute immer wieder aufkam und das Sie insgesamt sehen, ist natürlich der Aspekt der Nachhaltigkeit. Wenn wir heute neue Materialien entwickeln für Maschinen, für Gebrauchsgegenstände, muss man Gedanken machen, ja, was passiert mit Recycling? Kann man das Ganze kreislauffähig machen? Und das ist auch ein Teil, wo man sich da im Maschinenbau Gedanken machen muss, okay, mit was für Art von Materialien arbeiten wir, wie bearbeiten wir die und können wir die am Schluss des Tages dann auch wieder rezyklieren?
Ja, H2-Speicher, Kreislauf, Recycling, neue Materialien für Leichtbau, um dann wiederum Treibstoff zu sparen. Also auch das wieder eine ganze Kette, die da zusammenhängt miteinander. Und vielleicht nochmal zum Leichtbau. Ich dachte immer, das wäre so ausgeforscht. Also beim Auto zum Beispiel, da hast du dann einen hohen Anteil an Carbonfasern oder Aluminium und gut ist, aber dem scheint nicht so zu sein.
Ja, wenn Sie das Auto ansprechen, ist interessant. Aus Autofahren hatte ich bis vor kurzem auch wenig Ahnung. Aber was klar ist, und das ist eins der großen, das Moonshot-Projekt, der großen Projekte, die wir auch selber vorantreiben, ist die Idee, kann man ein komplett rezyklierbares Auto bauen? Und Sie haben es gerade gesagt, es gibt da verschiedenste Materialien. Und das ist zwar wunderschön, weil es tolle Funktionen hat, aber die Frage ist, wenn wir ein Auto am Ende des Tages wirklich rezyklieren möchten, dann ist die Frage, können wir das mit den Materialien, die wir heute haben, überhaupt tun? Denn wenn Sie sich eine Folie anschauen, die irgendwo Ihr Auto verziert, dann ist es oftmals nicht ein Material, sondern sind es bis zu 7 verschiedene Arten von Polymeren, die zusammenkommen, um die Funktion zu haben, die Sie brauchen. Sie haben gerade von Leichtbau gesprochen gehabt. Und da ist halt die Frage in Zukunft, können wir diese Art von Leichtbau komplett revolutionieren? Können wir vielleicht auch überlegen, bio-inspiriert zu arbeiten? Die Natur hat ja auch interessante Materialien. Holz und andere Sachen haben leider den Nachteil, dass die dann verfaulen und vergammeln. Ja. Aber ich denke, da in dem Bereich der bio-inspirierten Materialien passiert auch sehr, sehr viel. Und das wird auch was sein, was nicht in den nächsten 12 Monaten passiert. Da reden wir wirklich 30, 40 Jahre. Wahrscheinlich war ich persönlich als Chemiker, muss sagen, hatte mir eigentlich überhaupt nicht vor Augen gestellt, was es eigentlich bedeutet, so ein komplexes Konsumentenprodukt wie das Auto herzustellen am Ende des Tages, darüber nachzudenken, es zu rezyklieren. Und ich denke, was wir jetzt machen müssen in den nächsten Jahren, sich überlegen, ich habe ein Produkt, ich möchte es herstellen. Und die Frage ist, was passiert mit dem Produkt, nachdem ich das nicht mehr gebrauchen möchte? Heute sagt man, gut, komm in Müll, wird es eben verbrannt. Und dann haben wir eben am Ende des Tages CO2 oder wir schauen es irgendwo ein. Auch nicht richtig zielführend. Also ich glaube, da wird sich der Ansatz komplett ändern müssen als Gesellschaft. Und dieser gesellschaftliche Anspruch, der projiziert sich jetzt eben auch rein in die Forschung, weil Forscher und Forscher sind auch Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, die überlegen, wie können wir beitragen? Und das ist das, was ich hoffnungsvoll stimmt. Wir sehen jetzt ganz viele Leute, die sagen, Mensch, wir können mit Hilfe neuer Technologien grundlegende Probleme lösen und wir können da beitragen. Und das ist was auch bei den jungen Leuten, die wir jetzt sehen, unsere Studierenden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Doktoranden und Postdocs und so weiter, die sagen, Mensch, wir können hier helfen, diese Probleme zu lösen und wir gehen das an. Das heißt, wir stecken den Kopf und sagen, oh Gott, das ist alles verloren. Das ist nämlich nicht. Mein Glaube ist, dass wir wirklich überlegen müssen, okay, wo wir reduzieren können, weniger verbrauchen, auf jeden Fall reduzieren. Aber dann muss die Frage sein, können wir nicht so designen, dass am Ende des Tages durch Rezyklierung dafür sorgen können, dass einfach weniger Abfallstoffe anfallen, dass wir eben weniger den Planeten ausbeuten müssen, um die Grundmaterialien zu bekommen, die am Ende des Tages verarbeiten.
Nochmal eine Frage an Sie als Chemiker. Ich habe mich schon oft gefragt, wenn wir sagen, Sie haben es ja gerade skizziert, wenn man eine Folie hat, 7 Lagen, verschiedene Dinge. Die muss UV-beständig sein, die muss farbig sein, die soll nicht spröde werden im Winter oder nehmen wir irgendwie Kunststoffe und so weiter. Aus chemischer Sicht, es ist doch unmöglich, das in Monomaterialien herzustellen, die man dann toll recyceln kann. Was gibt es denn da für Trends? Also was für Lösung, wie kann man sich die Lösung vorstellen? Im Auto wird ja dann Stoff verklebt mit weiß ich nicht und dann hat man einen Sitz und so weiter und so fort. Also aus chemischer Sicht, wie kommt man denn raus aus diesem Verbund nichts, mit dem man heute eigentlich nichts anfangen kann?
Ja, es ist sehr vielschichtig, sehr kompliziert.
Ja.
Ich habe leider auch keine komplette Lösung, aber man muss sagen, in einzelnen Bereichen gibt es eben Lösungsansätze. Lass mich mal zwei skizzieren.
Ja.
Das eine ist bei den Polymeren. Wenn wir heute Polymere machen, dann ist das typischerweise was, ist ungefähr in den 30er, 40er Jahren, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt worden. Ganz tolle Materialien, leicht, haltbar und so weiter, alles super. Problem ist nur, geht eben aus von Öl und Gas. Am Ende des Tages können sie eigentlich nur schreddern und verbrennen. Mechanisches Recycling zu einem gewissen Punkt, aber sehr schwierig. Wie wäre es denn, wenn wir uns Polymer überlegen würden, indem er Bruchstellen von Anfang an einbaut? Bruchstellen, die dann eben nicht durch UV-Licht gebrochen werden, Bruchstellen nicht durch Temperatur gebrochen werden, aber die man dann einfach am Ende des Lebenszyklus chemisch induzieren kann.
Ja.
Und genau das machen Leute heutzutage.
Das chemische Recycling, ne?
Ja, nee, nicht nur chemische Recycling, sondern was es schon gibt, sondern wirklich neue Materialien zu erzeugen, neue Polymere, die diese Bruchstellen schon eingebaut haben. Das heißt, die sind in der Funktion am Ende des Tages gleich. Das heißt, wir als Konsumenten würden keinen Unterschied sehen. Aber hat den kleinen Kniff drin, dass die Molekülstruktur eben dahingehend anders ist, dass eben immer mal wieder eine Bruchstelle drin ist, sodass man das Ganze so einen Baustein runterbrechen kann und dann diese Bausteine reinformen bekommt und die wieder einsetzt. Und ich glaube, da kann die Reise hingehen. Man muss sich immer auch vor Augen halten, die Prozesse, die wir heute einsetzen, um Chemikalien wie Polymer und andere Sachen herzustellen, die sind hochoptimiert. Die chemische Produktion ist ein unfassbar effizientes Gebilde. Aha. Und wenn Sie jetzt einfach sagen, jetzt beginnen wir halt, was ich, irgendwelche Plastikteile aus rezyklierbarem Kunststoff herzustellen, dann ist es am Anfang des Tages einfach mal teurer.
Ja.
Und da ist die Frage, können, wollen wir uns das leisten? Und dann kommen wir auch zu Sachen wie zum Beispiel Regulatorik, wo man sich Gedanken machen muss, okay, wollen wir das Ganze regulieren? Wollen wir dafür sorgen, dass es vielleicht auch hier in Deutschland hergestellt oder hier rezykliert wird? Und wie verhalten wir uns da im globalen Kreislauf? Also das sind lauter Dinge, die sind technisch, ist da schon extrem viel möglich, aber rein Technologie und rein Wissenschaft im luftleeren Raum ist natürlich auch nicht möglich, aber es muss am Ende des Tages halt von den Konsumentinnen und Konsumenten auch bezahlt werden. Deswegen muss dieser Wirtschaftlichkeitsaspekt immer auch mitgedacht werden. Idealerweise werden diese neuen Prozesse entwickeln, halt am Schluss dann so kostengünstig, dass sie dann auch mit den althergebrachten Prozessen konkurrieren können.
Ja, und es bleibt dabei, es ist ein Mix von vielen Dingen, wie Sie eben auch schon gesagt haben. Also die eine Lösung für alles gibt es nicht. Wir brauchen Energie, wir müssen sie speichern. Die Energie brauchen wir, um Dinge zu produzieren. Dann müssen wir uns überlegen, wie produzieren wir denn, wie Sie gerade skizziert haben. Designen wir Moleküle mit Sollbruchstellen sozusagen, um dann zur Gesamtnachhaltigkeit, ich mag das Wort nicht, das ist immer so nicht sagen, aber um zu dieser gesamtglobalen Nachhaltigkeit zu kommen. Nochmal zurück zur Energie. Sie sagten vorhin H2-Wasserstoffspeicher. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ist die Zukunft jetzt Elektro oder, also jetzt, gut, das ist jetzt der Fahrzeugbereich vor allem, okay. Wasserstoff kenne ich so als Speicher, den man gut nutzen kann, wenn man zu viel Windstrom hat und Sonnenstrom an windigen, sonnigen Tagen, der nicht abgenommen wird beispielsweise. Dann brauchen wir Speicher. Wir brauchen aber auch vielleicht Speicher, die nicht mit 700 Bar arbeiten, ja, gigantischen 700 Bar im Auto zum Beispiel oder bei minus 253 Grad, das ist ja alles wahnsinnig aufwendig. Wie geht's denn da weiter aktuell?
Ich denke, Wasserstoff ist ein wichtiger Energieträger, weil eben die Umwandlung von Sonnenenergie in chemische Energie möglich ist. Mhm. Deswegen wird es auch vorangetrieben und da hat Deutschland sehr viel gemacht, muss man sagen. Es gibt inzwischen jetzt ein Pipeline-Netzwerk, das über Deutschland ausgebreitet wird, für diesen Energieträger. Und ich denke, da gibt es auch wieder, wie gesagt, technische Herausforderungen. Es gibt dann wissenschaftliche Herausforderungen, die daraus kommen. Und wir sehen eben, dass Entscheidungen, die getroffen werden, als Gesellschaft zu sagen, schau, wir möchten weg von den fossilen Energieträgern, was auch wichtig und richtig ist für Deutschland. Aber dann kann man es nicht kurzfristig machen. Man kann es natürlich durch Verbote machen. Man kann aber durchaus damit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler incentivieren, also sagen, schon mal her, hier gibt es echte Herausforderungen. Sie haben es gerade gesagt, Speichermedien und Legierungen. Also, wie gesagt, komplettes Programm, das bearbeitet werden muss. Und wenn Sie jetzt in das Förderportfolio der Deutschen Forschungsgemeinschaft reinschauen, dann, ich habe das vorbereitet auf den Podcast gemacht, dann sehen Sie halt mal jetzt auch im Gebiet, wo ich nicht Experte bin, dass da sich halt Kolleginnen und Kollegen zusammenfinden, entweder erst in Einzelanträgen, dann in größeren Verbünden, um an diesen Themen jetzt zu forschen. Und das ist das, was mich hoffnungsvoll stimmt. Wir haben erkannt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben erkannt, was gemacht werden muss. Es wird daran gearbeitet. Es wird hier in Deutschland daran gearbeitet. Und ich glaube, das ist das, was uns Hoffnung gibt. Wir können es aus eigener Kraft schaffen, hier beizutragen, was aber auch gesagt werden muss. Alleine kann eigentlich heute kein Land mehr alles schaffen. Das heißt, wir brauchen auch den globalen Austausch. Wir brauchen die globale Zusammenarbeit. Und alleine als Nationalstaat zu machen, wird es sehr, sehr schwierig werden. Aber wie gesagt, ich sehe extrem viel Aktivität in allen Bereichen, auch gefördert von unseren Steuergeldern. Und ich glaube, das ist das, was uns hoffnungsvoll stimmt, dass wir diese großen Herausforderungen, die wir haben, auch schaffen werden.
Was mich schon immer interessiert hat, ich kenne das so, wenn ich mich mit Forschern unterhalte, manchmal so, ich muss einen Antrag schreiben und kostet irgendwie viel Zeit, wie Sie vorhin skizziert haben. Wochenlang sitzt man am Antrag für nicht unbedingt nur DFG, aber auch. Und ich kenne nur diese Seite. Deswegen interessiert mich nochmal die DFG-Seite. Wie wird denn da gefördert? Ist es tatsächlich so, dass Sie auch Agenda-Setting mitmachen oder sprich, die DFG fördert dann eben auch Dinge, die in Richtung Wasserstoff oder Nachhaltigkeit gehen? Sie haben vorhin noch angedeutet, man muss technologieoffen sein. Aber dennoch, geben Sie das mit so vor, die Forschungsagenda, in dem Sie fördern? Oder wie kann man sich das
überhaupt
vorstellen?
Nicht. Also die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist genau das Gegenteil davon. Also wenn Sie am Ende des Tages überlegen, ist eigentlich eine Grassroots-Vereinigung. Das heißt, das ist alles von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern getragen. Die DFG organisiert diesen Prozess. Die DFG besteht aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlern. Jetzt bin ich im Ehrenamt als Vizepräsident dabei. Bin normal, mein normalen Leben Forscher bei der Max-Planck-Gesellschaft. Mache Grundlagenforschung und Anwendung. Und das Gleiche ist eigentlich auf allen Ebenen wahr. Das heißt, wenn heute Forscherinnen und Forscher einen Antrag einreicht, dann geht erstmal die Geschäftsstelle. Dann wird gesagt, okay, welcher Bereich ist das? Gut, dann geht es in ein Gremium. Ein Gremium, das ist gewählt aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft heraus, nehmen wir jetzt mal meinen Bereich Chemie, da haben Sie ein Fachkollegium Chemie, da sitzt eben dann Chemiker und Chemiker in diesem Fachkollegium, das sind 30 Leute, die sind gewählt auf eine gewisse Amtszeit und die sagen, okay, diesen Antrag schicken wir jetzt raus an Person XY, die das anschauen, das sind dann wieder Leute, die sich in diesem Fachgebiet auskennen, die schicken dann ihre Meinung zu dem Thema, zu diesem Antrag zurück und sagen, hey, super, kann man fördern, typischerweise schicken wir 2 oder 3, weil Gutachter bekommen das und die schicken das dann zurück und dann geht es in das Gremium zurück, das Gremium schaut es an und sagt, ah, super, wir haben hier Gutachten vorliegen, die sind beide positiv oder wie auch immer. Und dann wird eben diskutiert, dann gibt es ein Ranking, also wird einfach eine Liste eingetragen, besten, vom besten zum schlechtesten. Und dann wird das, für was Geld da ist, wird gefördert. Und wie gesagt, in Deutschland sind es momentan circa in der Chemie sind es 28%. Das heißt, wenn Sie den ersten 28% sind, bekommen Sie Geld und sonst nicht. Das heißt aber nicht, dass jetzt irgendwie die Präsidentin oder die Vizepräsidentin hergehen und sagen, so, wir machen jetzt dieses und jenes. Ja. Man kann dann mal sagen, okay, man kann ein Schwerpunktprogramm machen. Das tun wir sicherlich international. Es gibt viele Programme mit verschiedenen Ländern, Deutschland mit Israel zum Beispiel, mit Taiwan, also mit querbeet, mit fast extrem vielen Ländern, um zu sagen, lass uns gemeinsame Dinge tun. Es kann auch mal sagen, okay, in dem und dem Bereich gibt es eben Schwerpunkte, aber typischerweise kommen auch diese Schwerpunkte aus der, also bei DFG eigentlich immer, aus der Forschung, denn es können sich jetzt zum Beispiel 15 Professoren und Professoren zusammentun, die sagen, ich möchte jetzt, was ich, im Bereich der Meeresbiologie was machen, das gibt es eben auch. Und die sagen, gut, wir schreiben einen Antrag, das ist dann Sonderforschungsbereich, das ist, wo SFB, das größte Geld SFB reingeht, genau. Und das geht dann 4 Jahre und mit wirklich signifikanter Unterstützung, das kann an einem Ort sein, das kann an verschiedenen Orten sein, so eine Transregio. Und dann fließt da Geld rein, das wird genauso begutachtet. Das ist dann auch deutlich aufwendiger, sowas zu schreiben, als die Anträge, das sind hunderte von Seiten lang zum Teil.
Ja.
Aber am Ende des Tages setzen sich auch hoffentlich die Besten durch und die Dinge werden beforscht. Und was eben wichtig ist, es kommt eben aus der Gemeinschaft, es kommt eben nicht von ein paar wenigen Leuten, die sagen, das machen wir jetzt. Ja, dafür gibt es andere Forschungsprogramme in Deutschland, Hightech-Agenda und andere Gelder, aber das ist die Stärke des deutschen Systems, dass wir eben verschiedene Fördereinrichtungen haben, verschiedene Förderströme und damit verschiedene Dinge verschiedentlich fördern können. Und auch die Idee zu sagen, wir haben die Hochschulen, an denen wir Leute ausbilden, an denen wir auch Forschung machen, wir haben auch die Außenuniversitären, Helmholtz, die sich um große Geräte kümmern, die Anlagen vorhalten, wir haben Fraunhofer, die Industrie nachforschen, sehr stark mit der Industrie zusammen. Wir haben Max Planck, die einfach wirklich Grundlage machen. Das wird oftmals hinterfragt, sagt man, mein Gott, wir verschwenden so viel Geld dafür. Aber wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, wo eben diese Forschung nicht da ist, wo am Ende des Tages wirklich Agenten völlig anders vorgegeben werden. Ich glaube, da haben wir in Deutschland wirklich ein gutes System.
Ja, jetzt zum Schluss vielleicht nochmal die Gesamtschau nach den vielen Aspekten, die wir besprochen haben. Wie fühlt sich das Jahr rückblickend 2025 Wissenschaft Tops und Flups für Sie an? Frage ich mal so.
Also wie gesagt, Sie haben vielleicht schon gemerkt, ich bin eigentlich immer positiv, dass wir mit Technologie viele Sachen schaffen können.
Ja.
Aber wenn man sich insgesamt anschaut, ich bin auch nicht blind, dann merkt man schon, dass es politisch, global gesehen, das ist eine massive Herausforderung, was passiert. Ich glaube dennoch, dass Deutschland traditionell eben seine großen Stärken hat, und auf die Stärken müssen wir uns auch wieder zurückbesinnen. Wir müssen sagen, lasst uns das, was wir schaffen, hier aber am Ende des Tages auch hier bei uns umsetzen. Und ich glaube, was wir überlegen müssen, ist, wie können wir das, was wir bei uns erforschen, sinnvoll einsetzen, so dass es am Ende des Tages die großen Probleme, die wir auf Augen haben, Klimawandel, all diese anderen Dinge, dass wir die positiv angehen können. Und wir haben Lösungsansätze. Und ich glaube, was oftmals ins andere in Deutschland ein bisschen fehlt, ist, vielleicht für Sie jetzt als Wissenschaftsjournalist, besonders ärgerlich, dass wir, glaube ich, als Wissenschaftler oftmals nicht gut genug kommunizieren.
Ja.
Mit Leuten wie Ihnen auch, um an die Allgemeinheit zu kommen. Denn ich glaube, was wichtig ist, Deutschland leistet sich von deutschem Steuergeld tolle Forschung, und es kommen tolle Sachen raus, die auch wirklich grundlegend zu positiven Dingen beitragen können. Es ist aber für mich schade zu sehen oftmals, dass wir halt in der Presse uns wirklich, wirklich über sehr viele negative Dinge auslassen, und die sind da, und das brauchen wir nicht kleinreden, das wäre völlig falsch zu sagen, das ist falsch. Nee, viele sagen, es sind schlecht, die sind Mist, und die müssen geändert werden. Aber die Frage ist auch für jeden von uns, wie können wir das ändern? Und was ich in der Wissenschaft erlebe, sind Menschen, die mit viel Herzblut und weit über das Normale hinaus, die viel zu lang arbeiten, wenn sie jung sind, für echt viel zu wenig Geld auch, sich wirklich einsetzen und versuchen, ihren Teil beizutragen. Und ich glaube, darüber hören wir zum Teil dann viel zu wenig, weil es vielleicht auch weniger interessant ist, irgendeine Technologie vorzustellen, die wenige Leute auch nur verstehen am Anfang, die am Schluss des Tages aber ganz viel ändern kann und die viel zum Gelingen beiträgt und oft zum Gemeinwohl beiträgt. Und es ist oftmals leichter, vielleicht über negative Dinge zu sprechen und sich darüber zu beschweren. Aber eins, wie gelernt, sich zu beschweren, den Kopf in den Sand zu stecken, ist die falsche Attitüde. Wir haben riesige Herausforderungen, die werden angegangen momentan. Und ich bin mir auch sicher, dass wir dann große Fortschritte machen. Nicht innerhalb der nächsten 12 Monate möglicherweise, ja. Denn wenn wir über Fehlschläge reden, dann reden wir in der Wissenschaft darüber, dass die meisten Experimente, die wir machen, zumindest in der Chemie, einfach fehlschlagen.
Ja.
Das ist aber Teil des Fortschritts. Und ich glaube, das ist, was man in der Forschung lernt. Ich habe mal mit einem Manager gesprochen von einer großen deutschen Firma, dem DAX. Und der ist ursprünglich Chemiker und Neurobiologe gewesen. Da sage ich, mein Gott, warum müssen Sie was studieren, damit Sie Manager im großen DAX-Konzern werden?
Ja.
Das war Herr Seeberger, ich habe in meiner Promotion Frusttoleranz gelernt. Ich habe gelernt, dass viele Sachen nicht funktionieren. Ich glaube, das ist das, was wir Forscher und Forscherinnen sagen müssen. Wir müssen frusttolerant sein. Wir müssen einfach aufstehen, rangehen und die Probleme lösen. Es gibt momentan wirklich mehr als genug Probleme. Aber ich glaube, insgesamt bin ich hoffnungsvoll, dass wir die gemeinsam auch lösen können.
Ja, das heißt, positiver Blick nach vorn, aber eben auch ein Stück weit schaffen.
Genau.
Ja, vielen Dank für die Zeit.
Ja, danke für das angenehme Gespräch, Herr Schröder.
Das war's mit unserem Rückblick auf die Themen der Wissenschaft im Jahr 2025. Und damit wünscht euch das ganze Team des Bild der Wissenschaft Podcasts schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Passend zu Silvester findet ihr übrigens im Heft und auf wissenschaft.de einen Artikel über Feuerwerk. BDW-Redakteur Ralf Butscher beschreibt Ansätze, wie sich die Risiken für Umwelt und die Gesundheit reduzieren lassen könnten. Den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes. In der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr geht es dann um das brandaktuelle Thema Longevity und die Frage, wie wir länger gesund leben können. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.